Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
Und ich bin heute ihr, und ich würde fast sagen, Prozessbeobachter Michael.
Prozessbeobachter in dem Fall. Also den Job möchte ich wirklich nicht haben.
Ach, der erste geht doch. Ja. Alle an der Kabelbahn, raus.
Ja, da darfst du dich aber auch nicht falsch an der Nase kratzen als Prozessbeobachter, sonst bist du gleich mittendrin statt nur dabei.
Kann ich aber dir aber sagen. Viel schlimmer, oder nicht?
Hat ihr Fuß da gezuckt? Das ist aber komisch. Das ist aber...
Sie können fliegen.
Sind sie vom Teufel besessen? Nein. Oh, da müssen wir aber erstmal eine Runde foltern, um das rauszufinden.
Ja. Wo befinden wir uns im Hexenprozess? Warum befinden wir uns da? Weil der Strem so erfolgreich war.
Genau. Also, wir schließen direkt an die Folge von letzter Woche. Das heißt, die Folge, die auch live auf Twitch ausgestrahlt worden ist, falls ihr das verpasst habt.
Kaffeeprütt.
Kaffeeprütt. Das hört sich so an wie, ja, so, weißt du, das Dorf
Kaffee. Hast du schon mal mit einer French Press Kaffee gemacht?
Ja, regelmäßig. Ja.
So, und wenn du da ein bisschen zu feste gießt, weil du beide Tassen aus der French Press haben willst.
Ja.
Dann hast du ja immer so ein Gekröse unten.
Ja, so ein bisschen.
Das heißt zumindest auf Westfälisch Prütt.
Ja, das kenne ich. Ich kenne das Wort. Aber das hast du so ausgesprochen wie Kaffeeprütt. So als, so, ja, wir gehen mal zu Kaffeeprütt mal einen schwarzen trinken. Ne?
Ja. Ja, so. Oder einen kleinen braunen, wie man es in Wien gerne macht.
Aber, oder so.
Ja.
Ja, aber geht es wieder?
Es geht schon wieder, ja.
Ah, okay. Gut. Worauf wir hinaus wollten, ist, falls ihr den Stream verpasst habt und unsere Nasen mal in Bewegtbild sehen wollt, dann...
Es ist aber ein kleines Bild.
Ist ne? Es ein kleines... Ja, wir wollen es auch nicht übertreiben von Anfang an. Ne? Wir wollen ja schon so ein bisschen gediegen das am Anfang machen. Dann verlinken wir euch gerne das Video on Demand in den Shownotes.
Du musst mir also verlangst du wieder Dinge von
mir. Ich schick dir. Ne? Ich versorge dich mit... Links dazu. Danke. Dann könnt ihr euch das Ganze auch nochmal angucken. Eigentlich kam das ganz gut an. Nochmal danke an alle,
die da waren, ne?
Die so rege im Chat unterwegs waren und die anwesend waren zu dem Zeitpunkt. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und wenn das nächste Mal stattfindet, dann sagen wir euch wieder früh genug Bescheid auf jeden Fall.
Weißt du, was unser gemeinsamer Kollege dazu gesagt hat?
Ja, also erstmal hat er gesagt, warum wusste ich davon vorher nichts? Die Frage ist, ob er zugeguckt hätte, weil, wie gesagt, er war im Urlaub. Aber gut.
Nee, hätte er wahrscheinlich nicht. Hat er gesagt, er hat alles ausgemacht.
Ja, komm, kennst ihn doch. So ganz ernst aus heißt das dann ja trotzdem nicht. Aber Grüße gehen raus, auch wenn ich glaube, dass er das hier nicht hören wird. Aber so ist das nun mal.
Ja, ich glaube auch, dass er das nicht hören wird. Aber ich sag mal, der nächste Stream kommt bestimmt.
Das würde ich auch so sehen. Wann, wissen wir noch nicht. Aber
ich weiß gar nicht, ob wir da was einrichten dürfen, aber ich fände es jetzt gar nicht so scheiße, den PayPal-Link mal einzublenden.
Ach so, du meinst jetzt nicht den Ecke Hansaring PayPal-Link, sondern...
Nö, er meinte halt direkt Spendenstream incoming, ne?
Ah ja, das hat er mir auch gesagt. Das haben ja vielleicht die ein oder anderen von euch schon mitbekommen. Wir arbeiten ja beide für so eine gemeinnützige Kiste da, für die man mal den ein oder anderen Euro unterm Kopfkissen wegholen kann und mal dem zuführen kann. Da kann man vielleicht dann auch noch mal als Spendengrund im Stream das Ganze anführen. Ja, aber da überlegen wir uns vielleicht noch mal was Schönes für.
Ja, ich weiß nicht, also vielleicht irgendwie die Geschichte der Bären oder so.
Ja, das können wir machen. Ne?
Gut. Ich glaube, okay. Dann brauchen wir auch noch irgendein Paleonto. Egal.
Ich wollte gerade sagen, falls sich jemand bemüßigt fühlt, aber den Aufruf tätigen wir hier jetzt nicht. Ich habe da schon so den einen oder die andere im Kopf, die dann sagt.
Wollte ich gerade sagen.
Oh, ich hab zwar keine Ahnung, aber was erzählen kann ich euch trotzdem, ne? Ja, ihr fühlt euch alle schon angesprochen, ich weiß.
Ja, sehr gut. Ja, wann machen wir den nächsten Stream, sag mal?
Jetzt hast du Blut geleckt, ne?
Ja, kann man schon mal machen, finde ich.
Wir können ja mal gemeinsam mit euch in den Kalender gucken. Soll das denn wieder ein Freitagmorgen sein oder?
Ich dachte jetzt schon mal an so einen Samstagmorgen.
An so einen Samstagmorgen. Ja, das ist eine gute Idee, weil dann haben wir.
Da haben die Leute im Zweifel auch schon mal Zeit.
Ja. Dann müssen wir aber den Termin so wählen,
dass du da auch kannst.
Dass wir da beide auch können, weißt du?
Das ist oft sinnvoll, ja.
Was hältst du denn? Ja, weiß ich nicht, vom 23.
Ach du, das ist doch gestern.
Ach so, ja,
Ja. Nee, warte, ich guck. Kann ich nicht.
Okay. Weil morgen wird ein bisschen kurzfristig.
Ja, besonders weil die Leute das ja im Zweifel nicht erreicht, ne? Also.
Ja, das ist richtig. Wir könnten Kar-Samstag machen, aber ich weiß nicht, ob du da auch irgendwie umtriebig bist oder so.
Nee, das ginge rein theoretisch.
Ja, das können wir uns doch mal hier eintragen.
Ja, wir können das mal eintragen und bis Montag haben wir das auch abgeklärt. Dann können wir wissen, ob wir hier schneiden müssen oder nicht.
Genau. Also, falls ihr das hier an der Stelle noch hört, könnt ihr euch das in eure Taschenkalender, Handys, wie auch immer, bei euch in die Zellenwand reinkritzeln oder so. Am 30. März, das ist Kar-Samstag, ich würde wieder sagen 10 Uhr, oder?
Also wenn wir ein bisschen spät beim Bogenschießen wollen.
Ja gut, aber
gar nicht statt.
Das wissen wir nicht und im Zweifel ist 9 Uhr vielleicht wirklich ein bisschen früh für ja. alle Beteiligten. Dann machen wir da mal Ecke-Hansa-Ring-Stream im Kalender. Könnt ihr euch auch mit eintragen.
Und kannst dann auch in diesen Streaming-Kalender da eintragen.
Ja, den muss ich sowieso noch mal. Der hat wahrscheinlich für heute auch irgendeinen Stream angezeigt. Das Problem ist, das tut mir leid, falls ihr jetzt gehofft habt, dass heute wieder ein Stream stattfindet. Das Problem ist, dass...
Der ist so auf regelmäßig.
Ja, ich kann dem keinen Einzeltermin sagen. Ich kann dem nicht sagen, hör mal, mach mal nur an dem Dienstag, aber einmal. Sondern der sagt dann, ach, du willst jeden Dienstag um 10 streamen. Ja, das ist ja gut. Das richte ich dir mal eben ein. So, und das ist halt Mist. Also... Vielleicht habe ich die Möglichkeit auch noch einfach nicht gefunden, das zu machen. Aber ja, vielleicht geht das auch einfach nicht. Weil Twitch möchte, dass du regelmäßig streamst. Aber gut. So, dann.
Um dich mal an der Stelle zu zitieren, wie auch immer, Thema wird Kaiserreich Brasilien.
Das weißt du schon?
Ja, steht so im Redaktionskalender.
Alles klar. Dann freut euch auf Brasilien. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, habe ich gleich noch ein Anekdötchen. Ich kann aber schon mal vorwarnen, vielleicht sogar, wir machen ja bisher, haben wir keine Triggerwarnung oder sowas gemacht. Da kann man aber schon mal sagen, ihr könnt euch beim Thema vorstellen, dass es da ein bisschen, pass auf, heiß hergeht.
Nee, also ich kann mir auch vorstellen, dass das ein oder andere Däumlein, gedreht ist das Falsche. Wie heißt die? Daumen geschraubt wird. Die eine Bank gestreckt oder auch...
Der ein oder andere Stein. Die Methode fand ich ja am besten, muss ich sagen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, das heißt,
das mehr auch en Detail, zumindest so, dass das vielleicht Menschen, die in dieser Folge noch zu Wort kommen werden, gar nicht unbedingt so hundertprozentig hören müssen. Weiß ich nicht. Ach, eigentlich haben die ja doch sonst alles mitgekriegt, oder? Also wie man in Rom tot gestorben ist, ging ja auch die Folge.
Ah, jetzt habe ich das verstanden mit zu Wort kommen in dieser Folge. Ja, das stimmt. Also wir... werden gleich Foltermethoden besprechen und darüber aufklären, wie diese Hexenprozesse stattgefunden haben. Und da bekommt man schon zum einen, also habe ich da eine Ader, die pocht und ich möchte mal mit dem Kantholz losgehen und
aber auf der anderen Seite des Tresens, also meine genau, Fresse.
Und da mal ein bisschen aufräumen, ne? Also wir hatten schon mal den Vergleich mit Formosus, das kann man mit den Leuten auch gerne nochmal 5-mal machen. Und dann ruft mich auf, dann hängen wir da die Überbleibsel, wenn man die noch findet, irgendwo an den Baum und dann holen wir das Kantholz raus. Also heilige, boah, also, ne?
Unangenehm, ja. Möchte man sagen.
Aber gut, kommen wir zu meiner
Anekdote. Aber wir hatten ja auch schon letzte Woche, vielleicht bevor wir zur Anekdote kommen, auch schon das Thema und auch eine recht unangenehme Person, die sich mit diesem Thema befasst hat. Insofern könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wo es hingeht. Ne? Wir gucken jetzt mal, wir bringen das Buch von letzte Woche mal zur Anwendung.
Genau, das heißt, falls ihr die Folge von letzter Woche noch nicht gehört habt, holt das doch gerne nach. Die gibt's wie gesagt, sowohl auf Twitch, aber auch natürlich ganz normal im Feed, in eurem Podcast-Grabber oder auf Spotify natürlich. Das heißt, das ist so ein bisschen Vorbereitung.
Das ihr müsst finden das wir nicht. Aber nicht so gut, wenn ihr auf Spotify hört, ne?
Das haben wir, glaube ich, schon.
Sag das nur.
Das haben wir, glaube ich, schon häufig gesagt und die Leute wissen das inzwischen. Man kriegt die da ja doch nicht weg, die alten Schlingel und Schlinglinen. Aber gut. Ihr müsst das nicht hören.
Hast du gerade Schlingline gesagt?
Ja, das ist ein schönes Wort, oder nicht?
Ja, hast auch wieder recht.
Ich finde das schön. Ich benutze das häufig, Schlingline. So wird gerne mal meine bessere Hälfte genannt.
Ich wollte gerade sagen, was du so privat, ist mir ja auch eigentlich gar nicht so, aber bitte.
Ja.
Ne, jedem sein und ihr wisst das.
Pläsierchen und so.
Ja.
Gut, das heißt, als Vorbereitung kann die Folge der letzten Woche herhalten, muss aber nicht. Ich glaube, ihr versteht das auch so, was wir hier besprechen. Ich muss aber jetzt nochmal einen Shoutout machen an den, ich bediene mich hier mal des Jugenddeutsches, an den Ehrenmann vom Münsteraner Ordnungsamt. Ich hatte
ist heute, das jetzt das mit der Ader, oder?
Nee, das ist nicht das mit der Ader. Das hat mit der Ader nichts zu tun, zum Glück. Münster ist ja bekanntlich eine Fahrradstadt. Und als fahrradfahrender Mensch fürchtet man ja auch das Ordnungsamt so ein bisschen. Wenn man dann so eine Person in so einer dunkelblauen Jacke sieht, dann sitzt man ja schon mal ein bisschen aufrechter auf dem Rad, weil im Zweifel kann das unangenehm werden, je nachdem, wie man sich da so verhält. So, und Münster ist nicht nur eine Fahrradstadt, sondern Münster ist auch eine Motorradstadt. Weil, nicht, dass ich das machen würde, aber es würde theoretisch gehen. Man kann ja sein Motorrad, ne, wenn das jetzt nicht so ein 53 Kilo Harley-Davidson-Bomber ist, auch gerne mal da überall parken, wo Fahrräder stehen. Das passt da immer meistens ganz gut zwischen. Gerade in heutigen Zeiten mit Lastenrädern, ne, da gibt es ja extra Lastenräder-Parkplätze, da passt auch ganz gut ein Motorrad hin, glaube ich. So, ich heute Termin in der Innenstadt. Parken, immer so ein Problem. Ich hätte auch das Fahrrad nehmen können, ich weiß. Ne? Ich entkräftige dieses Argument damit jetzt direkt mal. Aber Parken mit dem Auto ist so eine Sache. Kostet Geld, ist weit weg. Mit
und dem Moped so. Halt nicht, ne?
Mit dem Moped halt nicht, weil du stellst dich halt schön zu den Fahrrädern. So. Ich direkt vor der Tür bei dem Termin, großer Fahrradständer gegenüber eines innerstädtischen Krankenhauses in Münster. Bieg ein in die Fußgängerzone, weil ich muss dann ein Stück Fußgängerzone fahren, so 10 Meter, um zu diesem Fahrradständer zu kommen, was ich eigentlich gar nicht darf, weil ich bin ja kein Fahrrad. Ne? Ich darf ja da nicht mit dem Motorrad reinfahren. Theoretisch, das sind alles theoretische Überlegungen hier. So, stell mich in diesen Fahrradständer und beim Ranrollen sehe ich schon einen Herr vom Ordnungsamt, der gerade einige FahrradfahrerInnen in die Schranken weist. Und ich denke, fuck, was machst du jetzt? Du bist hier schon reingefahren. Du kannst jetzt ganz cool bleiben und da einfach parken. Oder drehst jetzt und fährst wieder weg. Aber ich hatte auch keinen Bock, weil ich muss ja irgendwo parken. Und ne? So, ich park mein Motorrad da, steig ab. Und dann gab es diesen Blickkontakt zwischen uns beiden. Weißt du, so. Ich guck ihn an, mach's Visier hoch. Er guckt mich an. Er nimmt sein Fahrrad, fährt weg.
Läuft.
So, vorher fuhr noch, hinter mir war ein Auto, was ebenfalls da reingefahren ist, um Leute rauszulassen. Da ist auch ein Hotel und sowas. Das heißt, ich glaube, wollte jemanden zu diesem Hotel bringen. Da hat er dann erstmal an die Scheibe geklopft, so nach dem Motto, Sie wissen schon, dass Sie hier gar nicht reinfahren dürfen, ne? So, habe ich konnte ich noch mithören, dass er das sagte. Aber, wie gesagt, Ehrenmann hat einfach, weißt du, wir haben das so per Blickkontakt geklärt. Ich bin ein Fahrrad. So nach dem Motto. Und er so, ist okay. Mach mal. So. Und ja, da wollte ich nur mal eben, er wird wahrscheinlich nicht zuhören, aber wenn er das hört, weiß er, dass er gemeint ist, glaube ich. Vielen, vielen Dank. Fand ich sehr, sehr, sehr cool.
Vielleicht hat er dich auch erkannt aus dem Stream.
Wir kriegen vielleicht eine Mail zur nächsten Folge. Apropos Mails, falls ihr uns irgendwas mitteilen wollt, Feedback geben wollt, Folgen, Vorschläge, also für Themen loswerden wollt, schreibt uns gerne eine Mail an rumlabern@seitenwälzer.de. Aber das kennen die meisten ja auch schon.
Ja, ich sag mal, in die Themenliste aufgenommen sind jetzt Balduin IV und die Fugger. Danke da an Peter. Außerdem wollten wir uns ja nochmal um Trinidad und Tobago kümmern, richtig?
Genau. Die Hanse haben wir schon mal, ne?
Die Hanse haben wir.
Ja, dann müssen die Fugger ja auch nochmal hinterher.
Geht ja also nicht. Ich guck mal eben, wie lange die Hanse her ist. Ich glaube, das ist so Folge 34. Aber
nee, die war in den 100ern irgendwann. Das war gar nicht so lange.
Dark Mode, es ist zum Kotzen.
Die Augen brennen.
188.
100, wie siehst du, 188. Da hat mich mein Gedächtnis nicht ganz so getrübt. Aber gut, ich würde sagen, wir springen rein in die heißen Flammen.
Hüpf!
Der Vergeltung. Oder
so, wir haben uns drei, ich rede jetzt einfach mal drüber, ne, bevor du dich hier um Kopf und Kragen.
Das ist ja, auch ja. Gesünder
in so. Wieso? Also, oh, jetzt, so, jetzt aber. Genau, also wir haben drei für euch, ne, also wir haben Salem, Bamberg und Schottland.
Genau. Mich hat es eben schon gesagt, wir wenden jetzt quasi theoretisch an, was wir letztes Mal nur theoretisch in diesem Buch gelernt haben.
Du hast gesagt, wir wenden theoretisch an, was wir letztes Mal, dann hätten wir es letztes Mal praktisch gelernt, das hättet ihr gesehen.
Ja, du hast recht. Aber gut, wir haben uns gedacht, wir suchen uns mal einfach Fallbeispiele bzw. Beispiele raus.
Und mit wir meint Herr Inger. Herzlichen genau. Dank.
Herzlichen Dank dafür, auch in diesem Fall für die Recherche. Man könnte meinen, wir sind einfach nur noch am Faulenzen in der Sonne und lassen uns hier nur noch alles zuspielen. Ist auch richtig.
Ja, nee, stimmt.
Also ist mit dem Faulenzen.
Wir sprechen ja noch nicht mal die ganze Folge selber, ne? Also.
Stimmt. Denn Salem, also das werden die meisten von euch schon mal gehört haben, Salem selbst ist ja für Hexenaktivitäten bekannt, oder es ist ja eigentlich die Hexenstadt, wenn man so möchte, die auch in der Popkultur des Öfteren mal.
Also in der US-amerikanischen ja. Popkultur, ne? Der Blocksberg ist jetzt, also der Brocken im Harz Deutschland, um hier mal John Sinclair zu zitieren, ist jetzt im Mittel, ich sag mal, europäischen Bereich, im deutschsprachigen Raum vielleicht der bekanntere Ort, aber in USA, Salem.
Ist Salem die Stadt für Hexen?
Heißt nicht so sogar auch der Kater von Simsalabim Sabrina?
Ja, sicherlich. Das ist Salem.
Sicherlich. Ja, okay.
Genau. So, der war in der im Zeichentrick war der noch viel cooler, weil da konnte er nämlich sprechen. Das war eine der größten Enttäuschungen in der Live-Action-Verfilmung, die vor ein paar Jahren auf Netflix erschienen ist. Dass der Kater nicht gesprochen hat, das hat der Serie doch einiges an. Die war gar nicht schlecht, das muss ich zugeben, aber das mit dem Kater ging gar nicht. Aber gut.
Ja. Wir können festhalten, also wir begeben uns jetzt erstmal in die USA, ins Jahr 1692. Aha. Ins Village Salem.
Das ist ein bisschen kompliziert, ne? Also es gibt einmal das Village Salem, also das Dorf Salem, und dann gibt es aber nochmal die größere Stadt Salem, die sich in der Nähe befunden
genau, hat. Genau, aber das Village Salem gehört heute größtenteils zu Danvers, das im Bundesstaat
Massachusetts,
den Moritz hier dankenswerterweise hineingeschnitten hat, vielen Dank nochmal an die edle Spenderin, zu finden ist. Da ging der Satz zu Ende, oder?
Ja, hättest auch sagen können, liegt, aber zu finden ist, finde ich, noch schöner.
Ja, also wir befinden uns in jenem Bundesstaat, den wir jetzt nicht nochmal erwähnen werden. Und das ist eine der späteren Hexenverfolgungen. Ja, also wir werden uns 1692, das ist ja schon ein bisschen was hin. Wir erinnern uns vielleicht nochmal, zwischen 1550 und 1650 gab es einen Peak in den deutschen Landen. Vorher unser lieber Herr Kramer, der war ja nochmal um 1500 großenteils aktiv, wenn ich mich recht entsinne. Und dementsprechend hat das Ganze so ein bisschen über den Teich gebraucht, ne? Kann man vielleicht so sagen.
Ja, also die Welt hatte zu dem Zeitpunkt, also die Welt ist vielleicht ein bisschen groß gegriffen. Ja,
um 1500 ist sogar, also komm, der ist um 1500 gestorben, der ist 1430 geboren, wir erinnern uns.
Ja, also sagen wir mal, in Europa selber hatte zu dem Zeitpunkt schon einige Jahrhunderte Hexenverfolgung und Hexenprozesse gesehen. Man muss dazu sagen, in den USA selber war das eher die Ausnahme. Da hat es das sehr, sehr wenig gegeben. In dem Fall aber, oho.
Ja, in dem Fall hatten sie richtig Bock. Ja, wir haben 19 Hinrichtungen, 55 Menschen wurden gefoltert, 150 verdächtig inhaftiert und weitere 200 haben nochmal Beschuldigungen auf der Liste gehabt. Also, wenn da nicht irgendwann jemand mal zwischengehauen hätte und gesagt hätte, halt, stopp, dann wäre das möglicherweise noch ein bisschen lustiger geworden, als es eh schon war.
Das ist richtig. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Ich habe hier gerade mal gekartenonkelt, ne?
Ja.
Und das Salem. Ich dachte, es gibt 37 verschiedene Salems in den USA, muss man einfach so sagen. Also da gibt es ein paar mehr. Ich habe aber immer gedacht, dass das nicht, also das muss ja dann das bei Boston sein, oder nicht? Moment.
Wenn das in jedem Bundesstaat dessen Name nicht genannt werden, dann passt das ja.
Wir gucken mal einfach, wo Danvers ist. Das ist vielleicht besser, ne? Weil vielleicht ist das, das hört sich so an, als ob Salem einfach nur noch ein Stadtteil von Danvers ist. Und so wie es aussieht, ist Danvers irgendwie, zumindest gehört zur Metropolregion Boston. Also sehr in der Nähe von Boston hat das Ganze stattgefunden damals. Aber was hat da überhaupt stattgefunden? Wir haben gerade schon von mehreren Folterungen, Hinrichtungen, Inhaftierungen und so weiter und so fort gehört.
Ja, ich glaube, wir müssen erstmal die Eckdaten so ein bisschen klären. Wir sind ja in diesem Dorf, Salem Village, und das ist ein puritanisches Dörfchen, beziehungsweise beinhaltet eine puritanische Gemeinde. Ist halt eine protestantisch, kalvinistische Gruppierung, Religionsgruppierung, die relativ streng nach eben diesen protestantischen Grundsätzen lebt und stark dafür eintritt, die Reformation wirklich weit zu führen und auch recht aktiv für die Reformation eintritt. Also viele Prediger um sich, also in ihren Reihen hat, viel missioniert und häufig auch eben in verschiedenen Staaten verfolgt wurde. Die waren ganz besonders auf den britischen Inseln zugange und sind von dort aus viel nach Amerika rüber, weil sie eben auf den britischen Inseln nicht so gut leben konnten, wie sie wollten. Und da nochmal als extra Geschmacksrichtung war das eine Erweckungsbewegung und stand unter einem Erweckungsprediger namens Samuel Parris, den Namen könnt ihr euch schon mal merken, der halt davon ausgegangen ist, also ich habe jetzt mich erweckt, ich habe jetzt ein Erlebnis gehabt und bin jetzt hier für Gott und keine Ahnung und hänge da halt in diesen puritanischen Grundsätzen drin und versucht dann eben zu missionieren und andere mit seiner Geschmacksrichtung der Entweckung, mit seiner Geschmacksrichtung des Puritanismus die Leute zu bekehren und führt so eine Gemeinde eben an. Und sein Lieblingstopos war jetzt nicht unbedingt Ora et Labora oder weiß ich nicht, was gibt's da noch Schönes? Vielleicht Taufen oder sowas, sondern seine Lieblingserzählung war der Kampf zwischen Gottes auserwähltem Volk und Satan. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, dass wenn einer sich so eine Kabelbahn zum Drehen ausgesucht hat, dass der dann sich selbst und die Seinen als Gottes auserwähltes Volk sieht und naja, irgendwo muss Satan ja sein.
Genau. So. Jetzt passiert was. Sogar in seiner eigenen Familie. Im Winter
Da ist der Stan.
Genau.
Satan, genau.
Im Winter 1691 zu 1692 werden seine Töchter Elisabeth, Betty, Paris und seine Nichte Abigail Williams ein bisschen auffällig. Auffällig in dem Sinne, dass sie sich unter Dingen verstecken, auf dem Boden herumkriechen und ihre Glieder verdrehen und unkontrolliert zucken lassen, beziehungsweise die Glieder zucken unkontrolliert. Also, und sie schreien. So, also, so wie man sich das so ein bisschen vorstellt, wenn jemand besessen ist. Er ruft natürlich den Onkel Doktor an, diverse Onkel.
Das ist ja schon mal ein Schritt, ne? Also, er hätte ja auch direkt, aber.
Und einer davon war der Arzt William Griggs. Und der, ja, Zeichen seines Faches, muss dann mit seiner weitreichenden Erfahrung einfach feststellen, ja, mein lieber Samuel, ich habe alles ausprobiert. Ja,
Grippe ist es nicht.
Nee. Aderlassen hat auch nicht funktioniert. Blutegeltherapie erst recht nicht.
Wir haben alle psychischen Störungen durchgehabt. Also ich habe mal geguckt, die hat jetzt in dem Sinne, also rein fachlich aus meiner Meinung, die kurz vor 1700 hier stattfindet, keinen an der Murmel. Andere Diagnosen habe ich nicht. Ne? Also er hat halt einmal geguckt.
Da ist wohl der Teufel mal dran gewesen, ne?
Ja. Und die Mädels halt auch so, nee, klar. Also, wenn man mich jetzt so fragt, also hier sind unsichtbare Hände, von denen wir gequält werden. Doch, das ist, ja.
Ja, und für Samuel ist das natürlich quasi sein Thema. Also da ist er ja zu Hause.
Ist ja auch klar, ne? Also wenn du jetzt so eine Puritanergemeinschaft hast, die ist gerade, in Teilen zumindest hat sie gerade erst rüber gemacht, sie haben auf jeden Fall noch eine Erfahrung dieses Übersetzens nach England, sie haben sich da gegründet, um in ihrer Gemeinde zu leben, sie bauen also jetzt hier mal ein gottgefälliges Leben auf, ja wo, wenn nicht da, sollte der Satan loslegen, bitte.
Klar. Ist doch klar. Also, der Satan sucht sich dann natürlich auch genau die aus, die sich am besten damit auskennen. So, wie gesagt, die beiden Mädels haben natürlich da auch dann einiges zu sagen. Seine Tochter, jetzt muss ich mal gerade gucken.
Ja, Elisabeth ist die Tochter.
Genau, Elisabeth ist die Tochter. Die sagt aus, dass Satan versucht habe, sich ihr zu nähern. Sie hat ihn aber abgewiesen und dementsprechend schickt er nun seine Handlanger, und zwar die Hexen.
Ne, also stelle ich mir wie folgt vor. Ja, also Satan, ja, Tür auf.
Hallo.
Betty, hoch, raus.
Genau.
Satan.
Dich wollen wir hier nicht.
Ach so, sorry.
So, und dann...
Hildegard, Attacke.
Exakt, also sie sagt zudem auch noch aus, dass natürlich ein Mittel, gegen Satan vorzugehen, den ist, die Hexen abzuwehren, die ja für Satan unterwegs sind. Das hat Satan dann, nachdem sie die Tür wieder geschlossen hat, nochmal durch die zuhe Tür so, ach übrigens, die Hexen, ne, die sind von mir. Falls ihr das nicht wollt, dann müsst ihr da was gegen tun. So.
Das sind übrigens Bob, Hildegard, Dieter und Friederike.
Ja, weiß ich auch nicht.
Also, ja, das ist alles so absurd, ne? Das ist so.
Oh. Also, die beiden Damen, Elisabeth Perez und Abigail Williams, nennen jetzt eine Liste von Namen.
Ja. Sie beschuldigen Sarah Good.
Woher?
Ja, ist doch klar, wenn jemand Sarah Good heißt, dann muss die Person doch schlecht sein.
Das ist ein Punkt.
Ja.
Nee, alles klar.
Ja. So, wir haben Sarah Good, Sarah Osborne und Tituba. Das sind die drei.
Gut, also die beiden Sarahs, das gehe ich mit. Nee, der Name ist auch einfach.
Ist ein Indiz. Ja. Was natürlich, also das sind natürlich jetzt keine Frauen aus der Mitte der Gesellschaft, die Frauen vom Bürgermeister oder sowas, nee, sondern das sind sowieso schon Außenseiterinnen der Gesellschaft. Sarah Good ist eine stadtbekannte Bettlerin, die auch gerne mal Selbstgespräche führt. Sarah Osborne, jetzt, das wird noch besser, ist eine bettlägerige alte Frau, die aber angeblich die Kinder ihres Mannes, ihres ersten Mannes, um ihr Erbe gebracht haben soll, weil die ihrem zweiten Mann das Erbe vom ersten Mann geschenkt hat. Und Tituba kommt aus, vermutlich kommt sie aus Guyana, Entschuldigung. So. Und die war, jetzt, das wird immer besser, war Sklavin des Geistlichen Samuel Paris. Das heißt, der.
Natürlich.
Der hatte auch noch eine Sklavin aus Guyana. Und also wahrscheinlich des indigenen Volkes Arawak. So, und deswegen dieser Name Tituba.
So. Ja, vielleicht nochmal kurz, ne? Abigail Williams war zum Zeitpunkt, als das losging, 12.
Ja.
Ja? Und jetzt muss ich noch mal gerade rausfinden, ich bin noch am Suchen, wie alt denn dem Samuel und seine Tochter war.
Ja, in der Zeit, in der du das raussuchst, könnte ich noch mal eben einen weiteren Hinweis geben. Und zwar, was wichtig ist, das kommt immer wieder auf, da werden wir auch gleich noch mal drüber sprechen, das Dorf Salem, über das wir hier sprechen, war zu dem Zeitpunkt immer wieder bedroht von indianischen Angriffen. Das heißt, mehrere indianische Stämme haben das Siedlungsgebiet.
Elsbeth war 10, hackt's.
Ja, ist ja ganz egal.
Ja, aber da hat doch der Samuel Paris, hat denen doch Worte in den Mund gelegt, das kann mir doch keiner erzählen.
Nein, auf keinen Fall. Ah, ihr merkt schon. So, wie gesagt, die Siedlungsgemeinschaft oder die Siedlung selber wurde von Indianern bedroht oder hatte immer wieder unter Indianerangriffen zu leiden. So.
Warum nur?
Warum nur? Ja, kann man sich auch. Es wird heute sehr zynisch, ihr kriegt das mit. Was hat man gemacht? Am 1. März 1692, zum Glück nicht
1962, das wäre ein bisschen.
Ja, gut, ich traue denen da alles zu, aber.
Ups. Ja.
Also. Wurden die Frauen erstmal schwedische Gardinen?
Genau, ne? Man hat mal. Erstmal die Frauen inhaftiert und dann hat man nochmal nachgefragt, ne? Also hier Betty, also Elizabeth Paris und Abigail, ja, ihr habt doch noch, also habt ihr nochmal, also ihr habt doch länger zugehört, als der Namen genannt hat. Und wahrscheinlich, also Satan so durch die Tür.
Ach, fast vergessen. Dorcas Good. Die vierjährige Tochter von Sarah Good, der Name ist mir leider gerade entfallen. Rebecca Nurse, die ist bettlägerig und sehr religiös, aber trotzdem eine Hexe. Ja, nicht ablenken lassen. Schön weiter an der Tür lauschen, bitte. Dann Abigail Hobbs, Deliverance Hobbs, Martha Corey, Und ach ja, die Proctors. Elisabeth und John. Die sind auch doof. Habt ihr mitgeschrieben, Mädels? Nicht. Scheiße. Warte, ich tipp's euch nochmal eben.
Ich schiebe euch einen Zettel unter der Tür durch.
Ja.
Ja, so. Jetzt ist das Problem, was die Regierung angeht, das war ja
eine... Es gab halt gerade keine.
Es war halt eine Siedlungsgemeinschaft, ne? Und ich muss sagen, ich bin nicht informiert genug, um zu wissen, welche... Also wir sind ja auch eigentlich vorm Unabhängigkeitskrieg in den USA. Das heißt, das steht ja eigentlich unter britischer Hoheit zu dem Zeitpunkt. Ja,
aber wo ist denn der nächste britische Gouverneur?
Genau, so. Und das war das Problem. Deshalb konnte man, und das wusste man auch, und das hat man auch irgendwie akzeptiert, jetzt keinen offiziellen Gerichtsprozess daraus machen. So, was macht man? Ja, man könnte die ja erstmal dann so lange inhaftieren, bis man da mal beigehen kann. So, Sarah Osborne, wir erinnern uns, ich dachte, das wäre die ältere bettlägerige Frau gewesen, aber das war sie wohl nicht. Während sie sich in Haft befindet, sterben auf jeden Fall Sarah Osborne und Sarah Goods neugeborenes Kind. Also jetzt wird's, das meine ich halt so mit also da fängt die Ader halt schon an zu pochen. Das muss man sich mal vorstellen. Die inhaftieren eine Frau inklusive ihres neugeborenen Kindes, das dann in dieser Inhaftierung stirbt.
Ja.
Da kann man sich vorstellen, wie dann auch die Gegebenheiten und Zustände waren. Also unter welchen
Umständen. Nein, da muss man sich vorstellen, was für eine Hexe dieses neugeborene Kind alleine gewesen sein muss.
Ja, genau. So.
Ich beiß hier gleich ins Mikrofon. Es wird nicht besser.
Ende Mai kommt dann mal ein Gouverneur.
Am 1. März 1692 haben sie die eingebunkert. Ende Mai kommt der Gouverneur, der Sir William Pipps, ein Brite. Und sagt erstmal, gucken uns jetzt, alle schon tot. Ja gut, aber ist hier noch ein paar da. Gucken wir mal eben. Was haben die denn? Hexerei, ach so. Ja, okay. Was sind die Beweise? Ach, keine. Ja gut. Was sagt ihr dazu? Ja, alle sagen nicht schuldig, bis auf ihr zwei. Okay. Ja, kennt ihr noch weitere Hexen? Gut. Ja, ihr beiden werdet nicht angezündet, aufgehängt, was auch immer, umgebracht. Macht aber eine Liste, bitte. Die anderen, ja, Schuld nicht eingestehen, direkt schuldig.
Ja, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist genau so gelaufen. Was du gerade gesagt hast, wer sich schuldig bekannt hat, aber weitere Verdächtige nennen konnte, der wurde nicht hingerichtet. So, was passiert denn dann, wenn dir die Pistole auf die Brust gesetzt wird und gesagt wird, ja, du kannst mir jetzt nochmal drei Namen nennen von weiteren Hexen oder ich knall dich ab. Dann überlegst du ganz schnell und sagst, die fand ich schon immer doof, ist auch eine Hexe. Ah, alles klar, kannst laufen, kannst weiterlaufen. So, was passiert denn dann, wenn... Also das frage ich mich halt, da ist ja irgendwo auch ein Logikfehler in der Matrix. Wenn ich jetzt die Nachbarin zu Unrecht des Hexentums bezichtige und der holt sich als nächstes die Nachbarin, sagt der dann auch, ja, wen kannst du mir denn noch nennen?
Ja klar.
So, und dann sagt die, ja, der und die und die Tochter von denen. Ah, okay, ja, dann hau mal wieder ab. So, dann holt er die nächsten drei und sagt, ja, ihr könnt jetzt euch aussuchen. Entweder ihr sagt mir, wer noch Hexe ist, oder ich bringe euch um. Dann sagen die dem ja auch drei. Die drei ja auch, wer noch Hexe ist. Da ist ja irgendwann das ganze Dorf angeklagt. Weißt du?
Ja.
Ja, gut. Haben dann wohl nicht alle gemacht.
Also es gab vier Hinrichtungen insgesamt, bei denen insgesamt 19 Personen erhängt wurden. Was ist da los?
Ja, war ein nettes, lauschiges Örtchen, Salem, auf jeden Fall. Mhm. Unter den Gehängten war unter anderem ein Geistlicher, super, ein Gendarme, der sich, also offensichtlich irgendeine Art von Exekutive, ne, sowas wie ein Polizist oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall jemand, der vorher geholfen hat, diese Hexen und Hexer dingfest zu machen. Der hat sich nämlich irgendwann geweigert und gesagt, nee, ich höre jetzt, Leute, könnt mal Buckel runterrutschen. Ich mache jetzt hier nicht mehr mit und
Hexe!
Nehme jetzt nicht mehr weitere fest. Und dann
Hexe!
Wurde ihm natürlich direkt vorgeworfen, dass er mit denen gemeinsame Sache macht und ja, kann man den ja auch mal Ne?
So. Ja, also, 6 der Hingerichteten waren Männer. Die anderen meist ältere Frauen, die auch noch verarmt waren. Das haben wir ja schon am Anfang gesehen, welche Menschen da ausgewählt wurden. Also meist eben ältere Frauen, die man sich eben so als Hexen vorstellte. Diese ganze Idee kam wahrscheinlich über skandinavische Einwanderer, die zu dem Zeitpunkt auch noch mit Hexenprozessen zu tun hatten, also Ende des 17. Jahrhunderts. Ein 80-jähriger Bauer namens Giles Corey, weiß nicht, ob der besonders smart war oder besonders doof, aber der hat sich einfach geweigert, sich schuldig oder unschuldig zu bekennen. Woraufhin man da wahrscheinlich erstmal vorstand, ja scheiße, was machen wir jetzt? Haben sie mal ins Gesetzbuch geguckt? Ja, es gab tatsächlich ein Gesetzbuch, in dem eben drin stand, naja, wir brauchen auf jeden Fall ein Bekenntnis. Dieses Bekenntnis müssen wir erzeugen, entweder eben indem wir die Person befragen oder wenn sie auf die Befragung nicht antwortet, dann müssen wir eben foltern. Das ist englisches Common Law zu dem Zeitpunkt. Ist, glaube ich, sogar Französisch dann, ne? Oder Latein. Auf Latein wäre es peine forte et dure. Oder pain fort et dur. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so stark und so lange foltern, bis die Person sagt, was ist. Das ist keine Strafe, sondern das ist Folter. Das ist ein Mittel, um rauszufinden, was da überhaupt los ist. Jetzt foltern die diesen Mann, diesen Giles Corey, diesen 80-jährigen Mann, indem sie ihn zwischen zwei Bretter legen und aufs obere Brett Steine legen, bis er eigentlich sagt, was los ist. Der hatte nichts gesagt. Dementsprechend starb er dann nach 3 Tagen zwischen diesen Steinen.
Gut, da kann man sich vielleicht dann denken, dass er gedacht hat, komm,
ist auch gut.
Also, ja, ich meine das so in dem Sinne natürlich, der hätte natürlich auch gerne noch weitergelebt, so meine ich das nicht. Aber er hatte eben halt auch keine Lust, irgendwelche anderen Leute anzuklagen oder sowas und hat gesagt, nee, dann foltert mich hier halt zu Tode. Ich bin 80. Ist mir dann auch egal. War ihm sicherlich auch nicht egal in dem Moment. Das müssen unfassbare Schmerzen sein. Und vor allem, wenn man dann über 3 Tage gefoltert wird. Das ist, also, weißt du, geht in meinen Kopf nicht rein. Aber gut, es gibt da noch eine Illustration von. Da müssen wir mal Inga fragen, wo sie die her hat. Die verlinken wir euch dann. Da wird das ungefähr dargestellt, wie das Ganze abgelaufen ist. Ja, und da stehen natürlich auch viele Leute drumherum, gucken sich das Ganze an. Mann,
warten, bis er was sagt, ne?
Das waren Attraktionen dann auch, sowohl die Hinrichtungen als auch die öffentlichen Folterungen. Da muss ich mich doch denken, also eigentlich könnte man sich vorstellen, dass Salem nach einem halben Jahr eine Geisterstadt ist, oder? Weil, wer will da denn noch wohnen?
Also, naja, wenn ich Recht und Gesetz achte und keine Hexe bin, dann kann ich da doch wohnen bleiben. Ist doch viel sicherer hier als überall, wo keine Hexen gesucht werden.
Ja, genau. Ich meine, gut, wenn man dann wegzieht in dieser Zeit, könnte das natürlich auch den Verdacht erregen, dass man damit irgendwas zu tun hat und vor dem Gesetz fliehen möchte. Aber trotzdem, also das ist, ja. Aber das ist auch wieder diese Spirale. Du kannst dagegen auch schlecht was sagen beziehungsweise aufgebären, weil dann bist du der Nächste oder die Nächste, die dann da irgendwie angeklagt wird.
Naja, was auf jeden Fall, also es sind Leute gegangen, ja. Es sind Leute geflüchtet, es sind aber viele Leute auch einfach zu den Gefängnissen gegangen oder zu den Prozessen und haben mal geguckt oder waren halt auch einfach im Bau. Mit anderen Worten, in Salem wurde während der Prozesse die Ernte nicht eingebracht, die Rinder vernachlässigt, die Sägemühlen, also die Holzsägemühlen standen still. Der Handel kam zum Erliegen, weil natürlich die Leute einfach, die sind ja nicht mehr dahin gekommen. Weißt du, kommst als Händler an, siehst ja nur so ein paar baumelnde Hexen und kannst auch nichts mehr handeln, weil niemand sich mehr um die Handelsgüter kümmert. Ja, danke. So, ja. Innerhalb des Jahres 1692, im September, wurden die letzten 8 Personen erhängt. Darunter Martha Corey, die Frau von Giles, wenn ich es richtig sehe, oder Tochter, und 5 weitere Frauen. Und das wäre noch nicht zu Ende gewesen, wenn nicht Increase Martha, ein puritanischer Pfarrer, also einer, der auch noch zu der gleichen Glaubensrichtung gehört, mit einigen anderen Bostoner Geistlichen Einspruch eingelegt hätte und das einfach, ja, zumindest mal dagegen argumentiert hätte. Ja? So hat man mit einer geistlichen Gegenargumentation es geschafft, diese Prozesse einzudämmen und dann Ende Januar 1693 auch tatsächlich einzustellen, die letzten Leute dann freizulassen, weil Mather argumentiert hat, es sei besser, wenn 10 verdächtige Hexen entkämen, als wenn eine unschuldige Person verurteilt würde. Etwas, das ja eigentlich auch, ne, am Anfang der Folter gilt die Unschuldsvermutung, eigentlich damals schon zumindest weitgehend in den Prozessen der damaligen Zeit hätte stattfinden sollen. Natürlich noch nicht so weitgehend wie heute. Aber eben Unschuldige auf keinen Fall falsch zu verurteilen, das war da komplett aus dem Blick gelaufen. Das war einfach eine Form von, ja, Massenhysterie ist ein Scheißwort für sowas, aber eine Form von, ja, massenhafter, oder es ist vielleicht gar nicht so eine große Masse von Menschen, aber von einer Gruppe, die sich halt in einen Wahn reinsteigert im Endeffekt.
Ja, also es gibt ja weitere, oder es gibt ja viele Beispiele für so eine Sache, wo man irgendwie denkt, wie kann denn in der Masse sowas passieren? Wie kann denn eine Bevölkerung oder eine Gesellschaft sowas in Gänze zulassen? Ja, das liegt wahrscheinlich auch an solchen Sachen, wie ich gerade sagte, dass das so eine Angstspirale ist. Ja? Ja. Zum einen, wer nicht dafür ist, ist dagegen und gehört im Zweifel zu den Bösen und kommt dann auch gleich mit aufs Schafott, so ungefähr. Und andersrum hast du wahrscheinlich auch immer noch durch diese, das kommt ja auch noch mit dazu, die Puritaner selber waren ja auch sehr gut darin, den Leuten ihre Sicht oder ihre Sichtweise zu verklickern. Das heißt, da wurden ja teilweise 5-stündige Messen abgehalten und so weiter und so fort, wo dann wirklich gegen den Satan, gegen die Hexen und so weiter gewettert wurde. Mhm. Wenn du das immer wieder hörst und immer wieder hörst und immer wieder hörst, dann hast du vielleicht auch in dir so einen gewissen Anteil, der sagt, ja, vielleicht ist ja doch was dran. Ja. So, ne, ich bin mir vielleicht, das ist zwar alles, irgendwie fühlt sich das hier nicht richtig an und das ist grausam, was wir mit denen machen, aber was ist, wenn es stimmt? So, dieser Gedanke kommt vielleicht dann auch auf.
Ja, wir können uns ja mal angucken, wo das Ganze historisch herkommt, also warum und wer sich da genau niedergelassen hatte. Es waren eben Engländer, die sich 1628 in Salem niederließen, weil sie dort das neue Jerusalem bauen wollten. Weil sie dort eben sagten, wir bauen hier eine Theokratie auf, die anhand der Bibel eigentlich, ja, oder die Bibel als Gesetzbuch benutzt. Wir bauen hier etwas auf, wo wir genau so leben, wie es in diesem einen Buch, was wir nun mal immer lesen, vorgeschrieben ist. Und da steht halt auch Exodus 22,17 drin, die Tötung von Hexen ist obligatorisch. So, und die meisten, die dort angefangen, also die sich dort niedergelassen haben, unterstützen eben Samuel Parris von Anfang an als Geistlichen, der eben die Bibel interpretiert und damit das Gesetz interpretiert und damit der Gemeinde vorsteht. Ja, damit stehen diese Bauern, diese geistliche Gemeinde steht sozusagen auf der einen Seite, die halt dieses neue Jerusalem bauen wollen. Auf der anderen Seite steht aber eine Gruppe von Bauern und anderen Dorfbewohnern, die eben das genau nicht wollen, die den Geistlichen auch nicht bezahlen wollen, der nicht auf irgendwelchen Feldern gearbeitet hat, die ihn nicht bezahlen wollen, weil sie eben sagen, sag mal, also, was ist denn hier, also, ne, wir müssen hier unseren Handel aufrechterhalten mit Boston, wir wollen das nicht. Und diese Leute irgendwie an den Pranger beziehungsweise an den Galgen zu bringen, war wahrscheinlich auch ein Plan von Paris, um seine Idee dieses neuen Jerusalem, seine natürlich geistliche Wahnidee irgendwie, aber diese Idee überhaupt durchbringen zu können. Weil wenn die Hälfte der Bevölkerung sagt, ja, ihr könnt ja hier gerne das neue Jerusalem bauen, aber bitte da hinten.
Ja, genau.
Dann, naja, musst du die Leute halt irgendwie auf deine Seite ziehen, beziehungsweise Feinde loswerden. Und das ging so natürlich. Weil das ist etwas, das musst du ja nicht beweisen. Ja, Diebstahl musst du irgendwie beweisen. Aber Hexenprozesse, was sollst du da machen? Alle Hexen werden jetzt pink. Ha, weiß ich auch nicht.
Ja, das sind einfach, also da fehlen einem wirklich so ein bisschen die Worte für, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch als ich das im Vorgang, also im Voraus gelesen habe, wir kommen auch gleich noch zu den Sachen, die in Bamberg stattgefunden haben, das wird nicht besser. Ja, das sind halt so Sachen, die kollektive Verblödung kann man eigentlich nur
denken. Ja, im Endeffekt
Das ist eigentlich unfassbar, dass sowas überhaupt stattfinden konnte, aber das gilt ja auch nicht nur dafür, das gilt ja für einige historische Ereignisse, ne?
Ja, du hast halt eine ständige Bedrohung von außen durch die indianische Bevölkerung, die da halt eigentlich lebte. Du hast eine Sortierung sozusagen in die, also hin zu den besonders religiösen, die eben in nach Amerika, nach Nordamerika auswandern, um dort ihrem besonders religiösen Lebensstil überhaupt folgen zu können. Die sind eher schon da. Die haben dann natürlich die Idee, wenn sie besonders stark von außen bedroht werden, dass sie sich irgendwohin in Richtung Gott richten. Ja, gerade war der King Philip's War durch. Das war ein Krieg, beziehungsweise ein Aufstand der indianischen Bevölkerung im südlichen Neuengland. Und der sich eben gegen diese Expansion der Briten richtete, die hatten dadurch aber natürlich massive Angst vor den dort lebenden indianischen Bevölkerungsgruppen. Und dadurch waren auch relativ viele junge Männer verstorben bzw. getötet worden in dem Krieg. Das heißt, ich habe halt eine noch nachhallende Bedrohung. Ich weiß, hier kann noch echt was passieren. Ich fühle mich vielleicht noch bedrohter, weil wir weniger Männer sind, die in dem damaligen Geschichtsbild überhaupt die Verteidigung da, oder dem damaligen Gesellschaftsbild überhaupt die Verteidigung stellen können. Diese ganze Angst bringt mich eben immer mehr in Richtung Gut und Böse denken, in Richtung dieses, wow, wir sind die Armee Gottes, wir sind die Tollen und auf der anderen Seite ist Satan. Und dann fange ich halt irgendwann an, meine Texte zum 7. Mal zu lesen und zu lesen. Ja, der Satan ist unter euch. Ja, wo ist er denn? Abigail, sag doch mal.
Ja, und dass man dann natürlich auch dem, um nochmal den Kreis jetzt zu schließen und zum Anfang zurückzukommen, damit man, dass man dann natürlich auch ausgehend von dem Experten für diese Dinge, also Samuel Paris, da glaubt, wenn seine eigenen Verwandten da losgehen oder seine Tochter und seine Nichte und diese Dinge von sich geben, in Anführungsstrichen von sich geben, laut ihm von sich geben, ist vielleicht auch irgendwie verständlich, wenn man schon in dieser Spirale sowieso drin steckt. Und ja, so kommt es dann eben auch zu dem Ruf, den Salem hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich für meinen Teil habe das schon mal irgendwie mitbekommen. Ich habe das schon mal gehört, Hexenverfolgung von Salem. Aber wie gesagt, durch die amerikanische Popkultur und durch Filme und Fernsehen ist es nun mal, habe ich das eher so im Eindruck, oder ich habe eher den Eindruck, dass das fast schon so ein bisschen nicht die Verfolgung selber glorifiziert wird, aber der Ort Salem als so eine Art Hexen, ja, Ursprung. Und es gibt ja in ganz vielen Fantasy-Geschichten oder sowas, kommen die Hexen aus Salem und so weiter, ja, und so fort. Also dieses Negative, dass da halt auch ganz viele Unschuldige, also alle, hatten wir ja letzte Folge schon, hingerichtet worden sind und auf bestialische Art und Weise gefoltert und da so ein Angst- und Terrorregime fast schon, oder nicht fast schon, sondern geherrscht hat, das kommt da überhaupt nicht durch, sondern man denkt dann immer nur so an Simsalabim Sabrina und die lustigen Hexen aus Salem, so ungefähr. Aber
ja, ist halt nicht so.
Ist nicht so, nee. So,
Bamberg. Wir müssen mal wechseln, ne? Bamberg, genau. Da begeben wir uns jetzt wieder ein Stück durch die Zeit zurück in den Bereich, in dem tatsächlich Heinrich Kramer noch so seine Fühler ausstreckt. Das beginnt 1507 wahrscheinlich unter dem Eindruck des Hexenhammers, als im Hochstift Bamberg, die Gegend um die Stadt, die Constitutio Criminalis Bambergensis in Kraft gesetzt wird. Und da steht eben argumentiert drin, ja, Zauberei und Hexerei, Tod durch Verbrennen. So. Ja, also ist Artikel 109, die Straf der Zauberei. Item so jemand, den Leuten durch Zauberei Schaden oder Nachteil zufügt, soll man strafen vom Leben zum Tod und man soll solch Straf mit dem Feuer tun. Hm? Könnt ihr euch vorstellen? Anzünden bitte.
Ja, wir können das ja vielleicht nochmal ganz kurz eben kartenonkeln. Ist für uns ein bisschen einfacher. Bamberg liegt heute, jetzt muss ich mal gerade gucken, doch ist noch Bayern, im nördlichen Bayern, wo der Grenzverlauf da ist, aber circa 50 Kilometer nördlich von Nürnberg und 50 Kilometer östlich von Würzburg. Ja, also Nordbayern. Und ja.
Die Hexenverfolgung dort geht bis 1632. Ja, also über 100 Jahre laufen auf der Grundlage dieser Constitutio Criminalis Bambergensis Hexenprozesse. Besonders spannend war das Ganze unter dem Fürstbischof, der auch einen starken persönlichen Hexenglauben und eine ausgeprägte Stirn hatte. Johann Georg der Zweite, Fuchs von Dornheim, genannt der Hexenbrenner, sympathischer Zeitgenosse. Ja, 1623 bis 1633 ging es halt richtig ab, aber über diese gesamte Zeit von 1507 bis 1633 sind über 1000 Menschen verbrannt worden. Das ist fast ein Zehntel der Bevölkerung zu der Zeit.
Alter, wenn das nicht so ein Arschloch gewesen wäre, hätte ich gesagt, der muss auf eine Sammeltasse, ne? Also der sieht ja wirklich aus wie, also erstmal hat er gerade in eine Steckdose gepackt mit der Friese und zweitens sieht er, es tut mir jetzt leid, aber sieht so aus, ob der nicht drei Wörter gerade rausbringen kann.
Ja, vielleicht hat er auch irgendwo bei den Habsburgern mit in den Genpool gefasst, so wie der aussieht. Also
das könnte sein.
Ja, aber also Sammeltasse, warum nicht, ne? Wir haben ja nicht nur fröhliche Leute.
Ja, ich weiß nicht, ob man sich jetzt den Johann Georg da irgendwo ins Regal stellen möchte. Ich möchte es auf jeden Fall nicht, aber wir können ja nochmal. Wenn ihr das so gerne wollt, wenn ihr eine Johann Georg Limited Edition haben wollt, dann sagt uns Bescheid.
Schauen wir mal, was hat der denn angerichtet, der Fuchs?
Jene Menge. Also, der steht der ganzen Geschichte in Salem nichts nach, aber eins nach dem anderen. Erstmal hat er ein kleines Häuschen gebaut. Der hat nämlich 1627 das sogenannte Drudenhaus oder auch Malefizhaus errichten lassen. Und das war ein Gefängnis, wenn man so möchte, speziell für der Hexerei beschuldigter Inhaftierter.
Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist Hexerei denn so ein Ding, gerade eben nach 1620? Vorher, wie gesagt, immer schon mal Prozesse, aber alle so, ja, mal so einer im Jahr oder so. Zu diesem Zeitpunkt ist es aber so, dass halt viele Ereignisse aufeinander kommen, die einen im Endeffekt dazu bringen, irgendwen einen Schuldigen zu suchen. Das war ja schon bei Heinrich Kramer so. Wir suchen einen Schuldigen. Der oder die Schuldige muss natürlich der Hexerei bezichtigt werden und der oder die Schuldige ist dann schuld an Hunger, Missernten, Unfruchtbarkeit, Pickeln am Arsch, dass man aussieht, als hätte man eine Steckdose gepackt und irgendwas mit dem Kinn nicht stimmt. Alles Hexerei, ne? Genetik gibt's noch nicht. Und da ist es eben so, wir haben innerhalb von Bamberg einen Dualismus zwischen dem Fürstbischof und der Bürgerschaft. Das kennen wir tatsächlich persönlich auch aus Münster. Nicht, dass wir einen Fürstbischof hätten, aber in Münster ist es zum Beispiel so, dass die Lamberti-Kirche, das ist die Stadtkirche, aus vielen Blickwinkeln zwischen den Türmen des Doms, zwischen den zwei Türmen des Doms zu sehen ist, wenn man von außen auf die Stadt zukommt. Was natürlich so ein bisschen der Mittelfinger in Richtung des Fürstbischofs ist, dem der Dom gehört, indem man immer zeigt, hallo, übrigens hier, wir sind auch noch da. Und sowas Ähnliches, nur ein bisschen heftiger, nämlich mit gewalttätigen Auseinandersetzungen findet zwischen dem Fürstbischof von Bamberg und der Bevölkerung eben auch statt. Außerdem haben wir drum zu natürlich ein bisschen Krieg. Zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, das ist seit 1623, müsste doch sogar schon, oder?
Nee, ich glaube noch nicht.
1618 doch, könnte ja, schon okay sein, dass es im 30-jährigen Krieg statt, also dass der damit reintut. Und aber dann haben wir natürlich noch die kleine Eiszeit, die Missernten.
Aber ich glaube, der findet 1623 noch nicht in Bamberg statt. Also der hat, wenn ich das richtig, die Schweden kommen dann irgendwann, da kommen wir auch gleich noch zu, aber das hat in dem 1623 noch keinen Einfluss, glaube ich, auf die, also zumindest keinen, da findet noch kein Kriegsgeschehen in Bamberg statt, so in dem Sinne. Ja, wir haben eben das sogenannte Malefizhaus, was bis Ende 1631 im Betrieb war und circa 30 Gefangene und beherbergen konnte, um das mal so auszudrücken. Und da hat man auch nicht wirklich vor irgendwelchen Titeln oder Rängen oder wie auch immer Halt gemacht. Das heißt, da waren auch durchaus.
Naja gut, ich sag mal, Georg Hahn, der fürstbischöfliche Kanzler, der wird unserem Fürstbischof einfach auf den Zeiger gegangen.
Genau.
Ne? Ja. Da wird unser Fürstbischof irgendwann mal Tag auf den anderen gesagt haben, boah, Georg, ne, Wachen ist eine Hexe.
Genau.
Sieht man doch. Aber es ging natürlich auch gegen mehrere Bürgermeister, Ratsherren, also gegen diejenigen, die eben die Stadt, die Bevölkerung der Stadt repräsentieren und dagegen eben gegen den Fürstbischof aufbegehren, beziehungsweise auch auf eine andere Art oder andere Interessen haben als eben dieser Landesherr Fürstbischof. Und naja, das sind eben Leute, die dem Fürstbischof irgendwie unangenehm sind. Und das ist auch ein Kernpunkt der Hexenverfolgung. Klar, Historiker sagen, unser Fürstbischof, unser Fuchs, ja, Johann Georg II, Fuchs von Dingensbumens, der glaubt an Hexerei. Aber auf der anderen Seite nutzt er das natürlich auch für politische Säuberungsaktionen. Auf der anderen Seite geht er natürlich hin und bezichtigt gerade die der Hexerei, die ihm besonders gegen den Strich gehen. Und er setzt halt die bürgerlichen Eliten auf die Liste. Diejenigen also, die intellektuell und finanziell in der Lage sind und auch was die Rechtsgelehrsamkeit angeht, in der Lage sind, sich gegen ihn und seine Herrschaft zu wehren.
Ja. Wie ist jetzt so ein Prozess normalerweise abgelaufen, beziehungsweise was war das für eine Situation in Bamberg? Man kann im Grunde festhalten, Kopf einziehen, du kannst der Nächste sein. Denn das, was wir aus Salem schon vermutet haben, ist hier an der Tagesordnung missgünstiger Nachbar oder enttäuschter Verehrer oder wie auch immer. Wenn dich irgendwer irgendwie angeschwärzt hat, dann hast du ein Problem gehabt. Und das gilt natürlich auch für, keine Ahnung, ne, du hast jetzt irgendwie einen Konkurrenten im Geschäft oder deinen Chef, bei dem du arbeitest, irgendwie sowas, du willst den loswerden oder ihm schaden, ja, brauchst du nur mal eben so einen kleinen Hinweis darauf geben, dass der vielleicht was mit Hexen oder Magie zu tun hat und dann kannst du schon davon ausgehen, dass die Folterknechte den abholen.
Das Schöne ist,
genau.
Also der Historiker in mir freut sich, ich glaube die Bamberger nicht so, aber da ich keine Bamberger in mir, egal. Auf jeden Fall, es gab eine gewisse Sorgfalt, ja, in diesen Prozessen. Es wurde viel aufgeschrieben und davon ist ziemlich viel im Original erhalten. Das heißt, wir wissen sehr genau, wie das da alles abgelaufen ist und können damit sehr sicher sagen, zum einen, egal wie die Anschuldigungen lauten, am Ende gesteht das Opfer eigentlich immer. Also, ne, wir gucken uns die Anschuldigungen an und am Ende steht immer, ja, hat gestanden, weil eben gefoltert wird. Meistens ist es aber so, dass man eben vorgeworfen bekommt, du hast das Wetter verhext. Du hast ein Kind ermordet, nicht indem du es ermordet hättest, sondern indem du ihm eine Krankheit auf den Hals gehetzt hast oder ähnliches. Ganz besonders cool, du hattest Sex mit dem Teufel. Weiß ich jetzt nicht, wie ich das beweisen soll. Ja, also totes Kind, okay. Schlechtes Wetter, okay. Das ist wenigstens so. Also wenn ich davon ausgehe, dass man die Macht dazu hat, dann habe ich hinterher wenigstens das Resultat. Aber Sex mit dem Teufel? Riechst du danach schwer? Ich weiß es nicht.
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
Ja, also weiß ich nicht. Auf jeden Fall, am Ende ist es immer wichtig. Wir können ja diese Hexenprozesse nicht laufen lassen, ohne weitere Hexen zu haben. Dementsprechend erklärt so ein Folterknecht dem oder der Beschuldigten dann natürlich, wen sie noch auf die Liste setzen sollen. Ne? Also, dann heißt es so, Moritz, hast du eigentlich mitbekommen, der Dominik ist auch eine Hexe?
Was?
Ja, der Dominik ist auch eine Hexe. Sag das jetzt bitte mal eben.
Oder ist er doch, oder? Ja. Daumenschraube wird noch mal ein bisschen angezogen und dann kriegt man schon die richtige Antwort, ne?
Eben.
Ja, also, das läuft dann so ab, dass ich im Prozess erstmal einer gütlichen Befragung unterzogen werde. Ja, das heißt, ich werde mit den Vorwürfen konfrontiert und habe da dann...
Denn aus?
Genau, habe da noch mal ganz gediegen die Möglichkeit, ein Geständnis abzulegen.
Das wäre auch der Moment, wo du es machen solltest, weil dann wirst du nur verbrannt, dann geht's noch.
Ja. Sagt man dazu nichts, folgt die peinliche Befragung. Von der haben wir ja schon letzte Woche gesprochen. Das hat peinlich, bezieht sich da auf die Pein, also den Schmerz.
Also bei dieser Drudenkittel, ich habe jetzt keinen gesehen, aber den du dann anziehen musst, nachdem das mit dem Haare schneiden ist ja nicht so schlimm, aber ne, wenn man davon ausgeht, dass du der Hexerei schuldig bist, dann musst du einen Drudenkittel anziehen und dir werden die Haare abgeschnitten. Das könnte auch peinlich ausgesehen haben.
Ja, aber ich glaube, die Daumenschrauben und was da noch alles für Spezialitäten angewendet wurde, die sind dir im Zweifel wichtiger als dieser Drudenkittel. Das ist richtig. Wenn der Drudenkittel nicht von innen mit Stacheln gekleidet war oder also, sowas.
Ich weiß nicht, das war einfach nur ein Erkennungsmerkmal.
Ja, wie gesagt, Daumenschrauben waren da wohl gern gesehen von den Folterknechten. Die wurden auch gerne mal so doll zugedreht, dass einem die Finger brechen. Und dann gibt's noch sowas wie den Bamberger Betstuhl. Davon habe ich jetzt leider kein Bild finden können. Ich habe ein bisschen gesucht. Das ist aber ein mit Dornen versehener Bock aus Holz, auf dem die Gefangenen dann knien mussten oder sitzen, je nachdem, je nach Gusto quasi. Und das halt relativ lange. Ja, mit Stöcken schlagen, auspeitschen, und anschließend auf dem Scheiterhaufen verbrennen, das ist auch gern gesehen. Also das mit dem Scheiterhaufen ist, glaube ich, obligatorisch. Das ist nicht obligatorisch, das ist... Nee, Moment.
Das ist obligatorisch. Das ist obligatorisch. Das steht so in der Prozessordnung von vor 100 Jahren, genau.
Genau, das müssen wir machen. Und jetzt kommt's. Das Beste daran ist ja auch noch, dass die Kirche anschließend den Besitz der ermordeten Person eingezogen hat.
Nur noch mal kurz für mich, ich habe das vielleicht nicht so richtig verstanden, aber wie ist noch mal der Name vom höchsten kirchlichen Würdenträger in Bamberg?
Fürstbischof? Oder worauf möchtest
du meinst, hinaus? Wie hieß der noch mal?
Johann Georg der Zweite Fuchs von Dornheim, so nämlich.
Der alte Fuchs hat also geguckt, wer von der Gesellschaft hier noch am meisten Asche hatte und die katholische Kirche, also die höheren kirchlichen Würdenträger, haben dagegen nichts gesagt, weil zum einen werden die sich mit dem Johann Georg ganz gut verstanden haben und den persönlich gekannt haben, die Leute irgendwie aus Bamberg nicht, war ihnen also irgendwo egal. Viel wichtiger ist aber, die Reformation rollt da immer noch durchs Land. Wir haben immer noch, also wir haben ja gerade den 30-jährigen Krieg, wir haben gerade einen Krieg zwischen den Konfessionen. Ja, da gehe ich natürlich hin. Und schaue, dass ich möglichst jeden und jede, der irgendwie möglicherweise evangelisch werden könnte, protestantisch werden könnte, den kann ich ja schon mal präventiv auf den Scheiterhaufen tun. Und wie das passiert, scheißegal. Hauptsache die Leute, die dann möglicherweise solche Gedanken hegen könnten, haben danach so viel Angst, dass sie das nicht mehr tun.
Ja, genau. Also man kann das Ganze auch als gegenreformatorische Bewegung sehen. Also wenn die Leute eben nicht auf uns im vernünftigen Sinne, im vernünftigen Ton hören, ja, dann müssen sie halt auf den Scheiterhaufen, ne? Dass sie hier nicht auf dumme Gedanken kommen. Gut, dann kommen wir nochmal zu einem konkreten Fall, der in Bamberg stattgefunden hat. Und zwar geht es hier um niemand geringeren als Johannes Junius. Der war nämlich zu dem Zeitpunkt Bürgermeister und Ratsherr in Bamberg. Also man sieht schon, wir haben eben schon von politischer Säuberung gesprochen. Möglicherweise war der Johannes da auch dem einen oder anderen unbequem. Das Ganze fing an mit seiner Frau Helena, die durch Denunziation, was auch sonst, also das muss man sich ja bei dem Ganzen immer vor Augen führen, es gab ja keinen Schuldigen in dem Fall. Weil du bist wegen Hexerei angeklagt worden. Also, ne, so, natürlich durch Denunziation. So, ich meine, gut, man könnte natürlich jetzt auch noch sagen, ja, vielleicht gab es ja wirklich Leute, die geglaubt haben, sie sind Hexen und haben irgendwelche dunklen Rituale. Nein.
Also, selbst wenn, ist das ja, also dann ist das eine Ordnungswidrigkeit, die Katze vom Nachbarn. Also
ist die Quälerei vielleicht so. So, ne? Ich habe eben gelesen, in der Türkei ist jetzt jemand für den Mord an einer Katze für 2 Jahre verurteilt worden. So rum, das ist okay, aber gut. So, sie ist wegen Denunziation angeklagt worden, der Hexerei. Gefoltert worden,
so wie es heißt.
Genau, und sie hat gestanden und ist zum Tode verurteilt worden, ist verbrannt worden.
Jetzt nehmen Sie Johannes Junius, den Bürgermeister und Ratsherr, im Juni 1628 fest. Und anstatt erstmal zu fragen, sag mal, Johnny, deine Frau ist eine Hexe, folglich bist du auch ein Hexer. Außerdem hat das der Bob da hinten gesagt, ja, der gerade brennt, genau. Wie sieht es aus? Wolltest du nicht direkt gestehen, dann können wir uns hier den ganzen Handwerkskram sparen. Nein, erstes Verhör, direkt Folter. Der scheint also irgendwem in den Riegen der Hexenverfolger schon gehörig auf die Nüsse gegangen zu sein. Vielleicht hatte er vorher was dagegen gesagt.
Möglich. 6 Tage hat er es ausgehalten und gesteht dann die Hinwendung zum Teufel und Verleugnung Gottes. Dementsprechend wird er dann als Trutner, also als Hexer, ist ein anderes Wort dafür, was damals verwendet wurde, verurteilt. Das heißt jetzt aber noch lange nicht, dass man die Daumenschrauben mal wieder ein bisschen lösen kann, was auch wieder zu deiner Theorie passt, dass der sehr, sehr unbeliebt war unter der Belegschaft der HexenverfolgerInnen. Er wird also weiter gefoltert und gezwungen, andere Namen von Hexen oder Hexern zu nennen. Es ist überliefert, du hast es eben schon gesagt, es gibt viele Prozessakten, die wir heutzutage noch haben, dass er seiner Tochter einen Abschiedsbrief geschrieben hat. Die,
soll ich zitieren?
Die hat, ja, sofort, die hat ihn nie bekommen. Deswegen wissen wir auch noch, was drin stand. Und zwar:
Unschuldig bin ich in das Gefängnis gekommen, unschuldig bin ich gemartert, unschuldig muss ich sterben.
Ja, also er beteuert da nochmal seiner Tochter gegenüber, dass er ja unschuldig ist.
Was, ja, das hat man dann gelocht und abgeheftet.
Also hat man jetzt nicht weitergeleitet, sondern es kam in die Prozessakte. Das ist ja Gefasel eines Hexers oder eines Tutners, wie auch immer. Das ist aber für, finde ich, relativ interessant, weil das zeigt ja, dass er seiner Tochter auch nochmal sagen wollte, hey, ich bin kein Hexer. Mhm. So, dieses Verständnis, was wir heutzutage davon haben und dieses, also nicht Verständnis, sondern eher Unverständnis, was wir heute davon haben, dieses, wie kann das sein, dass die Leute wegen so einem Hirngespinst solche Dinge gemacht haben, war damals nicht vorhanden. Das heißt, daraus dringt für mich so ein bisschen, dass der nicht mal unbedingt, also dass der nicht an Hexen geglaubt hat, sondern seiner Tochter noch gesagt hat, ich bin aber keiner, ich bin unschuldig.
Ja.
Er wird dann am 6. August 1628, wie seine Frau zuvor schon, auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
So, das war jetzt das Beispiel für den Bamberger, ja, Hochpatriziat, ne? Also Bürgermeister bzw. Ratsherr. Das ist das aushaltbarere Beispiel für alle, die gleich noch schlafen wollen. Jetzt kommt das Beispiel einer Person, die durchaus auch zum höheren Stand gehört haben muss, weil das, was dann gerade ihr Mann später noch für sie alles macht, heißt, der muss gewisse Mittel gehabt haben. Trotzdem ist das eine Form von Prozess, die nochmal einen sich ein bisschen mehr an den Kopf packen lässt.
Das ist richtig, weil, gruselig, muss ich sagen. Ja. Das ist so richtig, da möchte man wirklich mal die Leute, die dafür verantwortlich sind, wieder aus. Ich meine, möchte man bei vielen ja auch vorher schon, aber da ganz insbesondere gibt es das Wort, ist mir auch egal, ist spät.
Nochmal special.
Also da möchte man wirklich das Kantholz einmal, ne?
Ja. So, also es geht um Dorothea Flock. Über Dorothea Flock war Ende 1629 gesagt worden, die ist eine Ehebrecherin. Hat man die natürlich direkt eingebunkert. Und also es gibt keinerlei Beweis dafür. Sie wird erstmal eben eingesperrt, kann aber aus der Haft fliehen. So, das heißt, sie ist irgendwie auf dem Kieker, möchte das natürlich verhindern. Und jetzt weiß ich nicht, ob, also es ist so. In der ihr wahrscheinlich, wie gesagt, wir kommen später noch zu gewissen Verbindungen, die sie gehabt haben muss, beziehungsweise ihr Mann. Wahrscheinlich war ihr oder ihrem Mann bekannt, dass in der Constitutio Criminalis Carolina, also der kaiserlichen, reichsweit gültigen Strafgesetzbuch stand, schwangere Frauen dürfen nicht gefoltert werden. Jetzt ist sie im sechsten Monat schwanger. Und stellt sich zu diesem Zeitpunkt, ich kann mir also vorstellen, um diesem ewigen Verstecken zu entgehen, sagt sie so, jetzt bin ich sichtbar, offensichtlich nicht mehr zu foltern, kann also nur befragt werden. Ich habe Kontakt zu einem Nürnberger Notar, mein Mann hat Kontakt zu diesem Nürnberger Notar, wir gehen also gegen diese Verhaftung vor und sind also damit vielleicht in der Lage, diesen ersten Anwurf des Ehebrecherinnentums irgendwie loszuwerden, weil da sind wir in dem Moment erstmal noch.
Ja.
Die muss aber irgendeinem von den Folterknechten von unserem Fuchs da, unserem Johann Georg, so dermaßen gegen den Strich gegangen sein oder die Nachbarin gewesen sein, die immer mit dem Besen gegen die Wand gehauen hat oder vielleicht auch nur falsch geguckt haben oder der war ein Sadist und hatte Bock drauf, keine Ahnung, aber auf jeden Fall irgendetwas bewegt dieses Konglomerat an Hexenjägern in Bamberg dazu, als sie sich gestellt hat, sie nicht nur normal zu inhaftieren und wegen Ehebrecherei zu ermitteln, sondern sie direkt wegen Hexerei anzuklagen, im Malefizhaus in schwere Ketten zu legen. Was, also, hat halt keine Grundlage. Jetzt hatte der Mann, wie gesagt, schon den Kontakt zum Nürnberger Notar aufgenommen. Das heißt, da ist wahrscheinlich eben auch vorher schon eine ganz andere Art von Wissen und auch Möglichkeit hinter, als man es bei einer einzelnen armen Frau erwarten würde oder bei einem einzelnen armen Ehepaar, sondern da ist es eben wahrscheinlich auch so, dass die irgendwie zum Patriziat oder zumindest zum reichen Kaufmannsstand gehört haben. Sie wurde trotzdem gefoltert, also obwohl es diesen Notar gab, der was gesagt hat, obwohl es in der Constitutio Criminalis Carolina stand, dass das nicht geht, obwohl es ein Bittschreiben an den Rat der Stadt Nürnberg, ne, also da in der Nähe, des Rates der Stadt Nürnberg an den Bamberger Fürstbischof, ne, Stadt in der Nähe, große Stadt, wichtige Stadt, freie Reichsstadt, die schreiben ein Bittschreiben an den Johann Georg Fuchs von Dornheim. Trotzdem, der Rat der Stadt kann nichts erreichen und so bleibt Dorothea auch über die Geburt ihres Kindes in Haft und nach 5 Wochen wird ihr das Kind weggenommen und nicht etwa in die Obhut ihres Mannes, sondern eines Ratsherrn gegeben.
Ja, klar. Ne?
Also. Ja. Jetzt wird sie gefoltert. Ihr werden die Anklagepunkte, die sie zu gestehen hat, eingeflüstert. Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft oder Buhlerei, also Sex mit dem Teufel und Hostienfrevel. Darüber legt sie ein Geständnis ab, weil sie nun mal gefoltert wird. Und am 14. Mai wird sie zum Tode verurteilt. Ihr Mann geht so weit, ja, das fängt alles mit so einem Ehebrecher, mit so einer Ehebrecheranklage an, dass, oder Ehebrecherinnenanklage, das glaubt ihr Mann nicht. Da müsste die Nummer eigentlich schon durch sein. Aber da reicht halt scheinbar ein anonymer Hinweis. Auf jeden Fall, ihr Mann geht so weit, sich beim Papst für Dorothea einzusetzen. Vor der Verurteilung hatte der Papst Urban VIII. Sogar schon ein Dekret herausgegeben, dass sie nicht hingerichtet werden dürfte. Am 20. April kam dieses Dekret raus. Es brauchte natürlich noch ein bisschen was von Italien bis rüber. Und das hatte man befürchtet scheinbar in Bamberg. Deswegen hat man am 14. Mai das Urteil gesprochen und am 17. Mai hat man sie direkt hingerichtet. Und das heißt, das war kurz vor Eintreffen dieses päpstlichen Schreibens. Man hat also darauf gesetzt, sie noch hinzurichten, bevor die unvermeidliche Begnadigung kommt. Das muss man sich auch mal auf der Zunge
ziehen. Das ist unfassbar eigentlich. Das ist noch das, also das ist für mich fast noch mit das Perfide an dem Ding.
Das ist vielleicht fast den Boden ins Gesicht. Schon.
Ja, das ist nicht so, dass man sagt, okay, das ist grausam, aber das war halt diese Maschinerie in dem Fall, die vielleicht auch ein Stück weit anonym war und die dann einfach so durchgezogen worden ist. Also, dass man gesagt hat, ja, komm, ja, die ist halt eine Hexe, wurde angeklagt, weil wir alle glauben, dass Hexen existieren und dass man so mit Hexen umgehen muss. Und dann ist die halt eben so, wie man das mit vielen anderen auch schon gemacht hat, laut Plan oder ganz nach Norm oder wie immer man das auch ausdrücken möchte, hingerichtet worden, sondern da hat man das Gefühl, der wollte irgendwer persönlich noch was oder hat sich auf die Agenda geschrieben, die muss weg. So, das geht nicht, dass hier irgendeiner und schon gar nicht mit päpstlichem Erlass, so nach dem Motto, wo kommen wir denn dahin? So, wie kannst du es wagen,
das hier viel besser so, ne?
Dich an den Papst zu wenden? So, jetzt richten wir dich erst recht hin. Und ja, das, also auch wenn man muss sich das auch mal für den Mann und die Familie oder so vorstellen, ne? So, du tust alles und musst dann mit, das ist wie in so einem schlechten Film. So, musst dann noch mit angucken, wie deine Frau, du weißt möglicherweise schon, ja, höchstwahrscheinlich wird der Papst ein Schreiben schicken, in dem drin steht, hör mal, hackt's bei euch, natürlich wird die nicht verbrannt und begnadigt. Und ja, das wird einfach durchgezogen. Und du guckst dir möglicherweise sogar mit an, wie deine Frau verbrannt wird. Und 10 Minuten später kommt dieser päpstliche Reiter und hält den Brief hoch. Und dann sagen die in Bamberg,
Wupsi.
Ja, das tut uns jetzt leid, ne? Ja, kannst froh sein, dass du nicht vielleicht der Hexerei angeklagt wirst.
Na. Möglicherweise ist dann entweder der Mann von Dorothea tatsächlich nochmal weitergegangen oder auf anderem Wege, ich meine, so ein Schreiben an den Papst bleibt ja nicht ungesehen, oder Nürnberg als freie Reichsstadt hatte dann direkt an den Kaiser noch sich gewendet. Auf jeden Fall kommt ein kaiserlicher Gesandter auf diese Missachtung der päpstlichen Gerichtsbarkeit hin, kommt ein kaiserlicher Gesandter nach Bamberg und bläst denen mal ordentlich den Marsch. Ja, also da werden jetzt die letzten 10 Angeklagten freigelassen. Im Endeffekt sind damit die Prozesse so weit beendet, naja, es war ein Wendepunkt, kann man vielleicht sagen. Also es ist dann so, dass der Kaiser, die Kurfürsten sich da mit den Vorgängen beschäftigen, dass der Reichshofrat in Wien aktiv wird. Man schaut, was da überhaupt los ist, schaut sich die Gerichtsprozesse wirklich auch anhand der Prozessakten an, erkennt eben Formfehler, erkennt die Willkürlichkeit der Folter, erkennt, dass gegen dieses erste Strafgesetzbuch Constitutio Carolina verstoßen wurde. Also der Bamberger Fürstbischof versucht das zwar noch irgendwie zu fälschen und zu verschleiern, aber der Kaiser beendet eigentlich diese Prozesse. Das schlägt aber nicht mehr so richtig ein, weil gleichzeitig die Schweden Bamberg erobern und dann auch dieser Johann Georg Fuchs von Dornheim fliehen muss, dort kurz dann in Oberösterreich kurz Zeit später stirbt. Also im Endeffekt ist es so, die Prozesse werden zwar von den Autoritäten der kaiserlichen Seite für beendet erklärt, werden untersucht, es hätte Konsequenzen haben können, das dem greifen aber die Schweden mit der Eroberung Bambergs vor. Und man muss sich auch überlegen, die hätten das wahrscheinlich sowieso nicht mehr lange durchziehen können. Sie haben 10% ihrer Bevölkerung umgebracht. Die haben unglaubliche Kosten verursacht, ja, dieses Gefängnis aufrechtzuerhalten, das Gericht aufrechtzuerhalten, die Henker zu bezahlen, Brennholz und so weiter. Das wird nicht mal dadurch ausgeglichen, was da an Gütern konfisziert wird. Angeblich wird das zwar für die Kriegskasse gemacht, aber auch da sagt der Reichshofrat, schaut sich das einmal an und zeigt denen dann erstmal einen Vogel, weil das, also es passt nicht zusammen, ja, es ist kein wirtschaftlicher Gewinn, es ist eine unglaubliche Verschwendung von Menschenleben einfach und es ist selbst nach damaligen Gesichtspunkten völlig, ja, widersinnig gegen jedes Gesetz, völlig willkürlich. Trotzdem konnten die das 10 Jahre lang durchziehen. Das muss man sich auch mal überlegen.
Ja, also solche Beispiele hat es ja nicht nur einmal gegeben, höchstwahrscheinlich, sondern auch recht häufig, ne? Also da hängen natürlich, das darf man nicht vergessen, da hängen natürlich Hunderte, Tausender Einzelschicksale dran, die alle zu Unrecht verurteilt worden sind und verbrannt worden sind. So, da sind Familien kaputt gemacht worden, da sind Leute, komplett willkürlich, auch vielleicht, weil, das kann man ja anderen, die einen dann anschwärzen oder, ja, wenn der Folterknecht einem das dann auch noch vorliest, wen man anzuschwärzen hat, gar nicht verdenken. Ja,
auch klar, ne?
Weil, ja, wenn du da 6 Tage lang die Daumenschrauben angelegt bekommen hast, dann tust du alles dafür, dass das aufhört. Alles. Und dann, ja, verrätst du auch deine Großmutter. Oder die meisten jedenfalls. So. Und ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr gehen wir mal weiter zu unserem dritten Fallbeispiel und schauen uns an, was die Schotten denn so mit ihren Hexen gemacht haben.
Da sind wir jetzt wieder Ende des 17. Jahrhunderts, also so, ja, 1660, 61, 62, das ist so die Kante, ja, kurz vor, 30 Jahre vor Salem. Da sind wir also wieder in der Spätzeit sozusagen. Wir haben hier 660 Anklagefälle. Das ist also immer noch ungeheuerlich, aber für ganz Schottland. Wenn man das mit Bamberg vergleicht, immer noch so, ja, okay. Trotzdem geht da halt echt einiges ab. Es ist eine Hexenverfolgung, die erstmal im April 1661 östlich von Edinburgh den Anfang nimmt und dann sich so langsam ausbreitet. Und das ist aber schon wesentlich stärker von staatlicher Ebene aus. Es gibt nämlich zu dem Zeitpunkt in Personalunion regierten Schottland und England eine sogenannte Privy Council, die genehmigen müssen, oder ein sogenanntes Privy Council, das genehmigen muss, dass es einen Hexenprozess bzw. Folter geben muss. Und deswegen haben wir also eine staatliche Stelle, die zumindest einmal genehmigt hat, das zu machen. Danach, dass das so lawinenartig wie auch in Bamberg, ne, immer wieder werden neue Leute beschuldigt, durchläuft und wahrscheinlich auf jeden Fall über 100 Tote, 120 Verbrennungen, sagt nur ein Zeuge, hätte es gegeben, verursacht. Das ist dann möglicherweise auch so ein Selbstläufer, so blöd das klingt.
Ja. Wir müssen mit jemandem anfangen, den wir schon kennen. Ja, wir sprechen hier vom Oliver Cromwell. Da empfehlen wir die Folgen, die wir dazu schon gemacht haben. Der hat ja mal eine Zeit lang die Mütze in England aufgehabt. Der war jetzt nicht so richtig König, aber irgendwie dann doch.
Lord Jedenfalls, Protector.
Genau, unter seiner Rigide wurde England und Schottland vereint. Also die beiden Königreiche wurden vereint. Und das Parliament of Scotland, das 1649 bzw. 1650 noch eine Serie von Hexenprozessen angestoßen hat, wurde aufgelöst, ja, also im Zuge dieses Lord Protektorats. Und das führte im Justizwesen dazu, dass man auch das zusammengelegt hat. Das heißt, in Schottland hatten eine Zeit lang englische Richter und Beamte die Mütze auf, also zumindest Einfluss auf die Rechtsprechung.
Was jetzt für Hexen eigentlich ganz gut ist.
Genau. Jede Hexe, jeder Hexer in Schottland hat aufgeatmet. Es ist natürlich
die
Ironie hier. Ne? Also, weil die englischen Kollegen dafür bekannt waren, dass sie sehr zurückhaltend waren, was die Strafverfolgung von Hexenprozessen oder Hexen anging. Ich könnte jetzt zum dritten Mal sagen, was ich eben gesagt habe, aber ihr wisst, was ich meine. Also diese Vorstellung von Teufelspakt und Hexensabbat, also dieses Treffen, war in England eher wenig verbreitet. Also das war eher so, ja, haben wir schon mal gehört, aber so richtig glauben wir da nicht dran und ist alles, ja, ist einfach nicht Thema, kann man sich vorstellen.
Jetzt hat es aber Hexenprozesse gegeben, 1649-50, die hatte das Parliament of Scotland angestoßen. Und als dann diese ganze Cromwell-Ära wieder in sich zusammenbrach, hat man, nun sagen wir mal, die Idee gehabt, man müsste das doch jetzt mal wieder aufnehmen. Ne? Ich meine, da muss ja jetzt aufgeräumt werden, da wurde jetzt so lange nicht hexenprozessiert, jetzt müssen auch so viele sein, die müssen erstmal wegmachen. Ist ja gefährlich, sowas.
Ja.
Hexerei.
Das geht ja, das können wir nicht machen.
Also, Karl II, die Stuart-Restauration, über die Karlchens haben wir ja auch schon mal gesprochen. Ich verlinke es euch.
War das nicht der Wemser?
Ja, ne? Das ist der Wemser, genau.
Und eine sehr häufig geklickte Folge bei uns. Ja? Also ihr mögt anscheinend Titel, die clickbaity sind.
Ja.
Ich auch, also.
Ja. Also der Wemser von England trennt das englische und schottische Reich wieder, was dazu führt, dass wieder schottische Gerichtsbarkeit in Schottland herrscht und dadurch wieder schottische Ideen von Hexenjagd zumindest wieder aufkommen. Ja, und jetzt geht man davon aus, dass jetzt die schottische Gerichtsbarkeit eben diesen Prozessstau, diese ganzen Denunziationen von Hexerei, die sie hatten, jetzt so langsam wieder auflöst. Es ist aber nicht ganz klar, ob das wirklich so ist oder ob das vielleicht auch nur einzelne Menschen in diesem Konglomerat von ja irgendwie Jurisdiktion in Schottland sind, die jetzt gerade nicht mehr englische Richter, sondern eben wieder als schottische Richter aktiv werden, wo dann nur einige sagen, nee, wir müssen jetzt da wieder dran und andere sagen, ist mir scheißegal, die Engländer haben es richtig gemacht, weil es ist nun mal nicht so, dass jetzt einfach in ganz Schottland überall Hexenprozesse, die in den 40er und 50er Jahren mal aufgekommen sind, vielleicht auch als unschuldig beschieden wurden, dass die jetzt alle wieder aufgerollt werden, sondern es gibt halt nur kleinere, meistens ländlichere Gebiete, in denen eben die Richter sagen so, jetzt wo die Engländer weg sind, wo sind denn unsere Hexen? Lange kein Feuerchen mehr gehabt.
Genau, da können wir mal wieder beigehen eigentlich, ne? Also ja. Kann ja eigentlich nicht sein, dass die da nur wegen diesen blöden Engländern jetzt ihrer Strafe entgangen sind quasi. Ja, das heißt, man hatte jetzt recht viele verdächtige Personen. Man musste ja, also man hatte das ja alles schon schön protokolliert und so. Die englischen Richter haben halt nur nicht, oder die englischen Behörden, Beamte, wie auch immer, ich bin da jetzt kein Fachmann, was da den genauen Prozessablauf anging. Auflauf, den Prozessauflauf mit Käse. Gut, so. Man hatte sich das schon notiert. Die englischen Menschen haben aber eigentlich das weitestgehend einfach ignoriert und fallen gelassen. Das heißt, man konnte jetzt einfach in seine Notizen gucken und sagen, ah, guck mal, wir können ja jetzt mal da von oben bis unten die Liste abarbeiten.
Und als erster in seine Notizen geguckt hat, der Earl of Haddington, der am das Parliament of Scotland, ne, dürft euch das nicht als demokratisches Gremium vorstellen, das Parlament, ne? Also ganz wichtig. Das Adelsparlament. Und denen sagt er, ja, Ich habe noch mal geguckt hier, das ist das Buch von meinem Hof- und Haushexenjäger. Der hieß so lange Hof- und Haus-Anwalt, wie die Engländer da waren. Aber jetzt darf ich ihn hier wieder richtig nennen. Das ist das Buch Rums. Ich fange mal bei A an. Wie wär's mal mit einer Kommission? Lass uns mal einen Arbeitskreis gründen. Ja, wir haben hier massives Hexenunwesen in Samuelston, meinen Ländereien. Können wir mal bitte. Und das Parlament sagt auch, ach so, nee, klar, Hexen ist auch ein schwieriges Thema, ja, da muss man erstmal einen Arbeitskreis gründen.
Ja, diesen Arbeitskreis mitgegründet haben unter anderem auch die Priester, also die ansässigen Priester halt, und die waren dafür zuständig, dann die Personen erstmal zu untersuchen. Also Priester der presbyterianischen Kirchengemeinde.
Ja, also die örtlichen Kirchengemeinden haben zugearbeitet, kann man vielleicht
ja auch sagen. So, und die haben dann diese Person erstmal, also die haben die Erstuntersuchung durchgeführt und dann hinterher diese Person wegen Verdacht auf Hexerei verhaften lassen.
Jetzt, also diese Vorvisitation, diese Voruntersuchung besteht in einer Leibesvisitation auf Hexenmale, also angebliche Zeichen des Teufels, ja. Der Teufel drückt einem nämlich, das ist wenig bekannt, ja, der hat so ein, mit Datum, so ein Stempel, ja, wo du so durchkratscheln kannst. Und, dann, und wenn du einen Teufelspakt eingehst, so. Und das sieht immer ein bisschen anders aus. Zum Beispiel also ein auffälliges Muttermal, vielleicht auch einfach eine kleine Hautunreinheit, ein Pigmentfleck. Ihr könnt ja das nächste Mal beim Duschen gucken, ob ihr eine Hexe seid.
Ja.
Genau. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, sagen wir es mal so.
Dass da irgendwo irgendwie irgendwann Muttermal, was jetzt nicht unbedingt mini-klein ist oder so. Mhm. Ja, das sorgt natürlich dafür, dass man, da ist eigentlich eine sichere Bank, würde ich sagen. Ne? Kann man eigentlich immer, wenn man möchte, sagen, ha, habe ich's doch gewusst, guck mal. Da müssen wir wohl mal eine peinliche Befragung unterziehen. Also es gab da auch wenig, im Gegensatz zu Bamberg oder zu dem Hexenhammer, den wir besprochen haben, gab es in Schottland jetzt auch wenig Auflagen. Das heißt, da war jetzt nicht besonders festgelegt, wie man mit Hexen in welcher Reihenfolge man jetzt wie foltern muss. Deswegen konnte man sich da züchtigen und loslassen, wie man lustig war. Das heißt, gefoltert wurde eigentlich in den meisten Fällen. Und danach hat man dann erst an die Behörden überstellt, also an die weltlichen Behörden, wo dann der eigentliche Prozess feststand.
Das Interessante, eigentlich war nur dieses Privy Council dazu in der Lage, Folter zu genehmigen. Wenn das aber die Geistlichen machen, dann ist es eine andere Gerichtsbarkeit, da kann ich es trotzdem machen.
Ja, nice. Die sind ja nicht zu, also da hat die weltliche Gerichtsbarkeit ja nichts zu wollen. Was die da mit ihren Leuten machen, das ist erstmal egal. Und dann das Gute war ja, die liefern denen ja dann auch gleich die Beweise mit, ne? Dann können wir sagen, hier 3 Stunden Traumschrauben und er hat gesagt, er ist ein Hexer und sein Cousin auch. Und ja, dann hatte die weltliche Gerichtsbarkeit das Ganze ja einfach.
Ja, klar.
Ja.
Dann musst du auch nicht mehr foltern, ne? Ist klar, liegt schon da.
Was allerdings gemacht wurde im Gegensatz zu anderen Orten, ist, dass die Sitzungsprotokolle zeigen, dass die Kirchengemeinde oft gegen Personen vorgeht, die andere der Hexerei bezichtigen. Das heißt, die suchen sich gezielt diejenigen raus, die genau das versuchen, was in Bamberg zum Beispiel geklappt hat. So dieses, ja, ich habe gehört, mein Konkurrent, der hat ja da schwarzer Rauch und tote Katzen und so. Und dann haben die mal bei dir genauer nachgeguckt, so nach dem Motto, ach, du willst dem irgendwie ans Bein pinkeln, ja. Dann gucken wir, vielleicht willst du auch nur von dir selbst ablenken. Na, so. Was ja irgendwie auch geschieht den Leuten dann vielleicht ganz recht, um das mal so auszudrücken, aber auch irgendwie natürlich nicht, weil sie werden für fucking Hexerei angeklagt.
Das betrifft sogar Kinder, ne? Also ja. Kinder von Verurteilten, die halt über ihre Eltern gesagt haben, ich habe da was gesehen, ja, die vielleicht auch irgendwie suggestiv befragt wurden, ja, die sagen dann, ich habe da was gesehen und 6 Wochen später landen sie selber im Folterkeller. Ist auch nicht die feine englische Art, um hier mal...
War ja auch in Schottland, ne?
Ja, genau. Aber durch dieses Vorgehen begrenzen die natürlich diese Art von Prozessen, weil dann natürlich, sobald du merkst, scheiße, die Leute, die irgendwie denunzieren, das sind nicht die, die irgendwie geadelt werden dafür, dass sie so viele Hexen finden, sondern selber in Verdacht geraten. Da halte ich natürlich eher mal meine Schnauze. Und dadurch habe ich halt so ein Aufflackern und dann aber auch wieder ein relativ schnelles in sich zusammenbrechen. Deswegen sind es nur 2 Jahre, in denen dieses Presbyterium, das eben, also diese Ebene von verschiedenen Kirchenleuten aus diesen Gemeinden, in denen es stattgefunden hat, war also nur in dieser Zeit auf diese Art beteiligt, nur eben von 1661 bis 1662 so massiv beteiligt, weil es eben zum einen in sich selbst zusammenbricht, zum anderen hatten die vom Privy Council, also diesem Arbeitskreis, den das schottische Parlament gegründet hatte, schon 1609 mal einen Tadel wegen zu exzessiver Hexenverfolgung bekommen und wahrscheinlich haben die sich dann irgendwann, haben die das so ein bisschen gemacht und haben dann gemerkt, ah, warte mal, nie nochmal, so ein Tadel ist auch teuer. Und ja, das ist so ein bisschen so eine selbst wieder in sich zusammenfallende Hexenhysterie. Hysterie ist, wie gesagt, ein Scheißwort. Ein Hexenwahn ist auch nicht so, naja. Also eine Hexenverfolgung, die eben aus sich selbst und in sich selbst zusammenfällt und die aus mehreren Faktoren sich zusammensetzt. Ein wichtiger Faktor ist dabei aber tatsächlich, dass dieselben Geistlichen, die das aufbauen und wieder in sich zusammenfallen lassen, trotzdem von der Kanzel herab die Angst vor Hexen befeuern, indem sie eben über Hexen predigen, über Hexerei predigen. Und auch die Adligen, die das im Parlament durchsetzen, besonders dieser Name und ich, ne? Dieser Earl of Haddington, der das eben angestoßen hat, die haben selber auch einen tiefen Hexenglauben und denken eben, dass es bei ihnen in den Gemeinden solche Hexen geben muss und die gerade während dieser englischen Zeit nicht so richtig verfolgt wurden, wie es hätte getan werden müssen. Also das flammt dadurch auf, bricht aber eben auch in sich selbst relativ schnell wieder zusammen.
Ja, und das war unser letztes Beispiel zu den Hexenprozessen. Nochmal vielen Dank an Inga, die das für uns rausgesucht hat. Das war eine super Recherche, wie immer. Fand ich sehr interessant. Aber man hätte natürlich auch zu jedem einzelnen, ja gut, zu dem Schottischen vielleicht nicht, aber zu Salem und Bamberg hätte man auch einzelne Folgen machen können. Aber wir fanden das jetzt ganz interessant, das einmal so, ja, Überblick als Beispiele überblickig rauszusuchen. Wir hören schon im Hintergrund, der Michi möchte am liebsten in die Falle hüpfen, glaube ich.
Ahu.
Und dementsprechend mit Blick auf die Uhr haben wir heute, glaube ich, auch schon genug gequatscht. Falls ihr noch Fragen dazu habt, falls ihr andere Dinge loswerden wollt, ich sag's nochmal, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an rumlabern@seitenwälzer.de. Falls ihr mal live mit dabei sein wollt beim nächsten Twitch-Livestream, dann seid am Samstag, den 30. März, das ist Karsamstag, um 10 Uhr mit dabei. Link zum Kanal findet ihr in der Folge. Ich weiß gar nicht, ob der inzwischen über Twitch auffindbar ist. Das ist Oly1066, auf dem das stattfinden wird. Oly1066 über Twitch. Könnt ihr auch gerne schon folgen und verpasst da nichts. Und bitte nehmt dieses Planer-Tool auf Twitch nicht zu ernst. Da kann auch mal Blödsinn drinstehen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast.
Ich habe nichts mehr, danke.
Gut, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, tschüss.